Die Pandemie-Maßnahmen sind schädlicher als die Pandemie. Das Robert-Koch-Institut hat das Pandemierisiko auf politische Anweisungen hin geändert. Krankenhäuser in Berlin waren während Covid-19 frei und mitnichten überlastet. Diese drei Aussagen waren in den vergangenen Jahren so oder so ähnlich im Multipolar-Magazin zu lesen. Multipolar ist in den vergangenen Monaten ja deutlich bekannter geworden, da die Macher Paul Schreier und Stefan Korinth die Sitzungsprotokolle des RKIs veröffentlicht haben. Nun aber bekommt Multipolar selber Probleme. Die Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen ist der Ansicht, dass Multipolar die journalistische Sorgfaltspflicht vernachlässigt habe. Darüber sprechen wir nun mit einem der Gründer, mit Paul Schreier. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag, hallo.
Post von der Landesmedienanstalt. Wie oft ist Ihnen das schon passiert? Mit welchem Gefühl haben Sie den Brief aufgemacht?
Das ist uns noch nie passiert. Das ist das erste Mal, dass wir Kontakt zu dieser Aufsichtsbehörde haben. Der Brief kam vorab per E-Mail. Insofern habe ich keinen Brief aufgemacht, habe eine E-Mail gelesen. Die kam allerdings am Freitagnachmittag, also nach Schluss schon, nach Redaktionsschluss, sodass wir das dann am Montag zur Kenntnis genommen haben und ja, dann doch etwas überrascht waren.
Nehmen wir mal eines dieser Beispiele. Es geht ja um vier Sachverhalte. Nehmen wir mal das Beispiel des Feuerwehrmanns aus Berlin. Den haben Sie vor 2,5 Monaten zu Wort kommen lassen. Und er sprach über die Einsatzzahlen während der Maßnahmen und über die Impfung. Was hat die Landesmedienanstalt zu beanstanden?
Das ist eine gute Frage. Also die Landesmedienanstalt sagt im Grunde, in meinen Worten, was der Feuerwehrmann hier aus seiner eigenen Anschauung wiedergibt, stimmt ja gar nicht. Denn da gibt es ja ganz andere Zahlen. Nun hat natürlich dieser Feuerwehrmann berichtet, was er erlebt hat in seinem Alltag. Sich jetzt hinzustellen als Behörde oder als wer auch immer und zu sagen, das stimmt gar nicht, das ist in gewisser Weise absurd, würde ich sagen. Weil er berichtet ja das, was er erlebt hat. Also man kann natürlich sagen, das gefällt mir nicht, was er da berichtet, aber das hat ja dann mit Wahrheit nur noch wenig zu tun.
Hat man Sie kontaktiert und gefragt, ob der Feuerwehrmann Fabian überhaupt existiert, ob Sie dafür Belege haben?
Nein, wir haben den Brief ja hochgeladen. Multipolar hat ja gestern einen Artikel dazu veröffentlicht, wo der Brief auch verlinkt ist. Jeder kann sich das durchlesen. Und nein, diese Frage tauchte nicht auf.
Wird aus der persönlichen Schilderung eines Feuerwehrmanns nicht ohnehin deutlich, dass er nur die Situation in Berlin schildert? Also ich meine, er ist ein Berliner Feuerwehrmann und er hat ja gesagt, ich habe das so wahrgenommen.
So sehe ich das auch.
Jetzt verlangt die Medienanstalt aber, dass sie die Aussagen des Feuerwehrmannes noch einordnen. Dieses Einordnen hören wir ja häufig. Ist das nicht die journalistische Aufgabe, ist die Frage.
Ja, das sehe ich eben nicht so. Also ich bin der Meinung, wir brauchen Vielfalt und wir brauchen auch kompetente Mediennutzer. Und da muss man auf diese Kompetenz der Mediennutzer eben auch vertrauen und sagen, wir bringen ihnen Berichte, Recherchen, Interviews und die Mediennutzer, die Bürger, sind kompetent genug, das für sich selber einzuordnen. Die brauchen keinen Lehrer, der ihnen das vorkaut, wie das jetzt zu verstehen ist. Das ist meine Sichtweise auf diese Dinge.
Wenn wir uns an diese Pandemiezeit erinnern, da gab es ja den Aufbau des DIVI-Intensivregisters, dann wurden dann Kliniken auch markiert mit grün, gelb oder rot. Es gab immer wieder Meldungen, dass Krankenhäuser sich auch abgemeldet haben und nicht mehr angefahren werden konnten oder dass Patienten über weite Strecken gefahren werden mussten. Wäre das nicht die Einordnung, die Sie dem Interview irgendwie noch hätten ergänzen können?
Wenn man der Auffassung ist, dass man Dinge einordnen muss, und wie ich gerade schon versucht habe zu schildern, ist das nicht meine Auffassung von Journalismus. Wenn ich einen Interviewgast habe bei mir im Medium, in diesem Fall habe ich das Interview nicht ich geführt, sondern eine Kollegin, wir haben es natürlich veröffentlicht und wir haben es uns durchgelesen vor der Veröffentlichung, dann ist es natürlich so, dass wir diesen Interviewgast gern zu Wort kommen lassen möchten. Da kann man trotzdem natürlich im Interview sagen, nee, das sehe ich aber anders oder da sagen sie was ich der Meinung bin, das stimmt so nicht. Aber da der Interviewgast in diesem Fall aus seinem Berufsleben gesprochen hat und haben wir darauf vertraut, dass das so seine Richtigkeit hat und wir haben nicht nur darauf vertraut, sondern der Feuerwehrmann hat auch Belege geliefert und ich denke, das ist völlig in Ordnung und ich muss nicht jede Aussage einordnen, die vielleicht irgendjemandem nicht gefällt.
Welche Konsequenzen hat das Schreiben jetzt für Sie?
Ja, das hängt davon ab, wie wir darauf reagieren. Wenn man jetzt darauf gar nicht reagieren würde, dann kann irgendwie ein Verwaltungsverfahren beginnen, was dann mit einer Strafe endet. Also das Magazin Apolut hat das ja durch. Die haben ja dann mehrere tausend Euro Strafe zahlen müssen. Wenn wir jetzt darauf antworten und da inhaltlich drauf eingehen, dann wird die Behörde darauf irgendwie reagieren, wird dann sagen, ja, das finden sie ausreichend oder nein, das reicht ihnen nicht aus. Und dann gibt's auch dieses Verfahren. Das müssen wir einfach abwarten. Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber auf jeden Fall, der Medienstaatsvertrag der die rechtliche Grundlage dieses Vorgehens ist, der Ende 2020 entsprechend angepasst wurde, dass das überhaupt möglich ist, was jetzt passiert. Vor Ende 2020 war das nicht möglich, das ist erst jetzt möglich, seit wenigen Jahren, dass die Landesmedienanstalten die Online-Medien beaufsichtigen und denen inhaltlich Vorgaben machen können. Das gab es vorher nicht. Und jetzt gibt es eben diesen Rechtsrahmen, der aber meines Wissens noch nie gerichtlich überprüft worden ist.
Bei Apolut waren es wohl 800 Euro pro Situation, die da aufgetreten ist, also insgesamt etwa 4000 Euro, die dann gezahlt wurden. Wenn Sie das abwenden wollen, könnten Sie jetzt ja gewisse Ergänzungen machen. Das ist ja zunächst mal die Bitte der Medienanstalt. Ziehen Sie das in Erwägung?
Im Moment beraten wir uns noch in der Redaktion, wie wir vorgehen. Wir beraten uns auch juristisch, können dazu im Moment noch nicht sagen, was wir machen werden, aber wir schauen uns alle Optionen an im Moment.
Würden Sie sagen, dass sich dann Ihre Rechtsposition auch in Zukunft verändern würde? Also wäre das dann eine Art Eingeständnis, dass Sie da Fehler gemacht haben?
Das ist eine hypothetische Frage. Darüber kann man jetzt noch keine klare Aussage machen.
Ja, der Hintergrund dieser hypothetischen Frage ist ja, wenn Sie da jetzt also eine Ergänzung vornehmen, was Ihnen ja zunächst mal nicht wehtun würde, dann könnte es ja in Zukunft heißen, Multipolar ist eingestanden, Sie haben die journalistische Sorgfaltspflicht verletzt und zwar in mehreren Fällen, das steht dann bei Wikipedia und das nächste Mal, wenn Sie so eine Veröffentlichung haben wie RKI-Protokolle, dann werden auch andere Medien sagen, ach, das ist ja hier der Schreier von Multipolar, Sorgfaltspflicht nehmen nicht so genau.
Was andere Leute sagen, kann man sowieso nie beeinflussen, von daher ist das nicht mein Maßstab. Mein Maßstab ist guter Journalismus. Wenn wir bei der Prüfung des Sachverhalts zum Ergebnis kommen sollten als Redaktion, dass da Dinge nachgetragen werden müssen eventuell, dann machen wir das, weil uns guter Journalismus einfach wichtig ist. Wenn wir zu einem anderen Ergebnis kommen, dann ist es so.
Der Name Apolut ist ja schon gefallen. Das ist ja der Nachfolger von KenFM. Und KenFM war mit seiner Homepage und mit seinen YouTube-Kanälen das wohl größte neue Medium. Doch dann kam die Medienanstalt Berlin-Brandenburg und warf fehlende Sorgfalt vor und KenFM wurde dann eingestellt. Wie gefährlich können die Medienanstalten werden?
Das kommt darauf an, wie viel finanzielles Polster das jeweilige Medium hat, ob es sowas wegstecken kann oder nicht. Das ist eine individuelle Sache. Für mich ist allerdings die grundsätzliche Frage, ist das überhaupt verfassungskonform, diese Änderung des Medienstaatsvertrages Ende 2020? Wollen wir als Gesellschaft wirklich, und ich denke, darüber sollten wir diskutieren, wollen wir wirklich, dass es eine Behörde gibt, die Journalisten inhaltliche Vorgaben macht? Wollen wir das? Und das ist, glaube ich, der eigentliche Punkt, über den meiner Ansicht nach jetzt breit diskutiert werden sollte.
Die Medienanstalten betrachten sich aber selber als Wächter der journalistischen Sorgfaltspflicht. Also sie sehen sich als Kämpfer gegen die Desinformation. Wenn die das nicht machen, wer sollte es dann machen?
Also ganz einfach. Medien können gegenseitig sich kritisieren. Also wenn auf Multipolar etwas steht, was irgendwie aus Sicht anderer Medien unsinnig ist, können ja andere Medien das anprangern. Oder es können auch Leser anprangern in Leserkommentaren, die transparent veröffentlicht werden. Wir machen das ja bei Multipolar. Wenn bei uns Leser sagen, das stimmt so nicht, dann wird der Leserkommentar bei uns veröffentlicht. Ja? Das zensieren wir nicht, ja, wenn es inhaltliche Kritik gibt. Das kommt bei uns. Aber natürlich können auch andere Medien das kritisieren. Ich finde es gefährlich, wenn man die Erwartung hat oder den Anspruch hat, dass staatliche oder staatsnahe Stellen den Journalismus beaufsichtigen sollten. Denn sowas kennt man ja eigentlich nur aus autoritären Regimen.
Wofür sind die Medienanstalten grundsätzlich zuständig? Also wo beginnt es, dass man eigentlich unter dem Argusauge der Medienanstalten ist?
Ja, die Landesmedienanstalten sind erstmal, die gibt's ja schon länger, ne? Die sind erstmal Aufsichtsgremien für den privaten Rundfunk, für private Medien. In der Form agieren sie auch schon lange als Aufsichtsbehörde für den privaten Rundfunk. Sie haben noch andere Aufgaben, sie kümmern sich um den Jugendschutz, das ist ja auch eine vernünftige Aufgabe. Dann machen sie wohl auch einiges im Bereich Medienbildung, wie ich gesehen habe. Und jetzt eben neuerdings der Bereich Desinformation. Und da wird es eben etwas heikel.
Wenn ich jetzt selber einen Blog habe, bin ich dann schon unter der Fuchtel oder wenn ich einen YouTube-Kanal habe?
Ich denke ja. Das umfasst, glaube ich, alle. So habe ich das verstanden.
In allen großen Zeitungen gab es während Covid-19 eine Grafik mit den Neuinfektionen und der Inzidenz. Hätten die Zeitungen da nicht wenigstens die Positivrate ergänzen müssen? Denn die Inzidenz wurde ja auch von der Anzahl der Tests beeinflusst. Haben die Zeitungen dadurch die Sorgfaltspflicht vernachlässigt?
Naja, man kann jetzt lang und breit über Fehler anderer Medien sprechen, aber hier geht es ja um strukturellen Rahmen. Wer ist für was zuständig? Und es ist ja so, dass die großen Medien dem Presserat angeschlossen sind und der Presserat verhängt aber keine Geldstrafen. Er macht vielleicht mal eine Rüge, irgendwas, was nicht wehtut. Da gibt es also unterschiedliche Gremien für unterschiedliche Medien. Das ist ja schon mal auch eine problematische Sache. Und es ist eine große Uneinheitlichkeit und eine große Intransparenz, wie ich finde.
Aber den Fall, den ich gestellt habe, den können Sie inhaltlich schon nachvollziehen.
Ja, man kann jetzt tausend Einzelfälle diskutieren, aber das trifft ja aus meiner Sicht nicht den Kern. Also der Kern ist wirklich, ist das wirklich okay, dass es eine Behörde gibt, die Journalismus beaufsichtigt, also inhaltlich beaufsichtigt? Und das impliziert ja immer auch, dass es eine unstrittige Wahrheit geben würde. Und das ist ja, sehr problematische Annahme, finde ich.
Die Medienagentur Nordrhein-Westfalen bemängelt 4 Artikel des Multipolar-Magazins. Multipolar habe die Sorgfaltspflicht vernachlässigt, teils verkürzte und teils falsche Informationen veröffentlicht. Das weitere Vorgehen von Multipolar ist noch nicht ganz klar. Wir haben einen ersten Einblick bekommen. Wir sprachen mit dem Gründer von Multipolar, Paul Schreier. Herr Schreier, herzlichen Dank.
Vielen Dank für das Interview.